Wenn wir versuchen, unseren Lebensstil zu verändern, stellen wir unseren Mut auf die Probe. Auf der einen Seite steht die Angst, die durch die Veränderung ausgelöst wird, und auf der anderen die Enttäuschung, die mit der fehlenden Veränderung einhergeht. Ich bin sicher, Sie haben sich das Zweite ausgesucht. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir sprechen heute über Achtsamkeitsbücher und die kurze Passage von eben, die habe ich aus einem der Bücher, die ich für diese Folge mitgebracht habe, und zwar aus dem Buch Du musst nicht von jedem gemocht werden. Das ist das Buch, das ich aktuell lese, und Spoiler, ich finde es richtig geil. Der Titel impliziert ein bisschen so, keine Ahnung, du musst nicht von allen gemocht werden, du brauchst keine Freunde oder sei ein Depp, Hauptsache dir geht's gut. Aber das stimmt nicht, das geht tatsächlich in eine andere Richtung. Dieser Gedanke, du musst nicht von jedem gemocht werden, kommt von woanders her. Und genau daraus war dieser Satz, den ich sehr gut fand. Maxe, was ist dein Gedanke dazu?
Habe ich das richtig verstanden, dass der zweite Teil des Satzes sinngemäß hieß, Leute wollen sich nicht verändern, weil sie Angst davor haben, enttäuscht zu werden, dass die Veränderung sich halt nicht verändert anfühlt, so, dass es irgendwie, habe ich das richtig erfasst?
Das hast du richtig verstanden, und schon mal vorab kann ich verraten, in diesem Buch geht es darum, da kommt ein junger Mann zu einem Professor, zu einem Philosophen, der sich halt sehr in dem Thema Achtsamkeit, Philosophie etc. beschäftigt hat, viel mit Freud, viel mit Freud und aber auch einem, wie soll ich sagen, einem Philosoph, glaube ich, oder einem Psychologe namens Adler, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte jemals. Und der ist ein großer Befürworter der Adlerschen Psychologie. Und da gehen wir später nochmal drauf näher ein. Und der sagt, man kann der Mensch sein möchte, der man möchte, ab sofort. Und das kann jeder. Und wenn man es nicht ist, ist das immer eine Entscheidung, die man trifft. Und man kann sich entscheiden, glücklich zu sein, oder aber man sucht sich eben Gründe, um es nicht zu sein.
Ja. Okay. Also jetzt verstehe ich es besser. Also manchmal ist es auch so, dass man sich ja, wie sage ich das jetzt, vielleicht in so eine Art Opferrolle begibt oder sich irgendwie nicht eine Opferrolle, das ist falsch, dass man Veränderungen nicht anstoßen will, weil man Angst vor der Veränderung hat, klar, und weil es halt Arbeit kostet und weil es Selbstreflexion kostet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Angst davor habe, enttäuscht zu sein, wenn ich mich nicht verändere, weil diese kommende Veränderung, die kann ich ja als Mensch gar nicht überreißen, sondern es ist mehr so, dass ich im Nachgang, wenn ich mich verändert habe und wenn mir zum Beispiel, keine Ahnung, Facebook 10 Jahre alte Posts von mir anzeigt, wo dann steht, Fleisch ist mein Gemüse, und ich denke mir, meine Güte, warst du damals scheiße, dann habe ich doch die Veränderung durchgemacht, aber ich kann ja nicht vorher enttäuscht sein, weil ich nicht weiß, wie die Veränderung aussieht so richtig.
Du sprichst, als hättest du schon mal in das Buch reingelesen. Da gibt es Passagen, die wirst du ultra feiern. Das hat so einen geilen Einstieg, da sind Typen wie wir sofort abgeholt. Weil dieser junge Mann spielt die Rolle, der quasi es versucht zu dementieren, dieses jeder kann sofort glücklich sein, egal woher er kommt, wer er ist. Und der Philosoph versucht halt quasi gegen zu argumentieren, und es ist so unfassbar schlau geschrieben. Egal, ich will nicht vorgreifen, aber ja, auf sowas gehen wir dann nachher auch ein. Da geht es dann auch darum, keine Ahnung, der Typ ist halt unglücklich, weil er, weiß ich nicht, der vergleicht sich viel mit anderen etc. Und es läuft halt darauf hinaus, dass der Professor ihm sagt, ja, weil sein Ziel ist quasi, in diesem Leben zu bleiben. Und dafür sucht er Gründe, und Gründe sind sein Verhalten halt, egal, machen wir später. Das war jetzt etwas wirr, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, egal. Gutes Buch. Aber so, ihr merkt, es geht heute um gute Achtsamkeitsbücher. Wir eruieren, was macht ein gutes Achtsamkeitsbuch aus. Das ist natürlich sehr subjektiv, weil das Bücher sind, mit denen muss man arbeiten, da muss einem der Stil gefallen etc. Und das muss was in einem bewirken. Und deswegen habe ich welche mitgebracht, die mir eben sehr viel geholfen haben in letzter Zeit, weil ich jetzt festgestellt habe, dieses Jahr ist sau viel passiert. Ich bin die Selbstständigkeit angegangen, in Teilzeit gegangen. Wir machen sau viel Lull ohne Ende, nur für euch und für uns und so. Und dann dachte ich mir, boah, irgendwas, so mein Zeitmanagement stimmt nicht, aber oft ist es gar nicht das Zeitmanagement, das nicht stimmt. Man denkt sich so, okay, wie packe ich das alles unter einen Hut? Sondern es geht eher darum, wie man zum Beispiel mit Stress umgeht, wie man sein Leben gestaltet und das halt alles so in den Alltag integriert, wie man es möchte, dass es für einen passt. So.
Ich glaube, ich kann viel von dir heute lernen, weil ich weiß, dass du diese Achtsamkeitsbücher gelesen hast und hier und da hast du auch mal was fallen lassen. Aber ich bin auch... ich hatte auch neulich auf der Arbeit halt so, ne, das Mitarbeiterjahresgespräch, und da war es auch so, ich muss lernen, irgendwie mit meinem Stress besser zu organisieren, und weil der wird ja nicht weniger, aber man kann was dagegen tun, dass es einem halt nicht so stressig ist. Und da kann ich vielleicht von dir was lernen.
Ja. Ein ganz wichtiges kann ich schon mal droppen, was ultra hilft, was ich gemerkt habe. Nicht immer alles persönlich nehmen, damit ist einem so geholfen, wenn mal irgendwas, okay, eine Idee abgeschlagen wird oder es gibt eine Kritik oder sowas, immer annehmen, akzeptieren und nicht so auf sich zulassen, dass man sich jetzt denkt, okay, das geht mein Stolz an oder ich bin jetzt beleidigt, weil oftmals haben Dinge einfach Gründe oder so, und es hilft immer, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, zur Kenntnis genommen, das war jetzt keine Kritik an meiner Person, sondern halt eine Idee fürs Projekt, was weiß ich. Genau, aber man darf nicht immer alles sofort persönlich nehmen oder so auf sich nicht zu viel zulassen.
Bevor wir reinstarten, habe ich noch eine Frage. Glaubst du, dass es unterschiedliche Achtsamkeitsbücher für unterschiedliche Menschentypen gibt, oder könnte theoretisch jedes Achtsamkeitsbuch für jeden funktionieren?
Gute Frage. Klären wir im Laufe der Folge. Ich sage, okay. Da ist es auch wieder sehr subjektiv, weil es gibt eins, von dem ich glaube, dass das an sich richtig gut ist. Urban Monk hat auch, glaube ich, einen Hype, war ein bisschen bekannter in der Achtsamkeitsbuchszene, weil der Typ wohl auch sehr lange in so einem Mönch-Shaolin-Kloster gelebt hat. Und was er da am Anfang sagt, sage ich später, ist richtig gut. Aber so wie das Buch gemacht war, habe ich es nicht gepackt. Das war mir zu aufgeregt, das war zu wild.
Okay.
Genau, aber anderen hat es vielleicht geholfen. Aber ich würde sagen, wie fangen wir an? Also Begrüßung ist gemacht, Leute. Wir sprechen heute eben über Achtsamkeitsbücher, die uns helfen, mit Spaß und Ruhe bei unseren täglichen Aufgaben zu sein und kein Burnout zu riskieren. Und meine Lösung hieß da eben Achtsamkeit. Ich habe mich schlau gemacht, was kann man so machen. Und ich lerne ja am liebsten aus Büchern. Und ihr würdet nicht Lull hören, wenn ihr Bücher nicht auch feiern würdet. Deswegen zeigen wir euch unterschiedliche Bücher. Und ich sag's dir, in der Stadtbibliothek, da gibt's so ein Regal, so ein, ich nenne es mal Philosophie-Regal. Und da sind halt viele verschiedene Themen, spirituell etc., auch Achtsamkeit. Ich weiß nicht, wie oft ich davor stand und halt immer diese Bücher angeschaut habe. Und das Ding ist, irgendwann muss man aufhören, weil sonst kannst du den Begriff Achtsamkeit nicht mehr lesen. Und es ist wie bei Schreibratgebern, dass auch viele Achtsamkeitsbücher damit anfangen mit, dieses Achtsamkeitsbuch ist nicht wie andere Achtsamkeitsbücher, weil wir. Ne?
Ist es aber so, dass haben die alle, sagen wir, du hast 10 Achtsamkeitsbücher gelesen, haben die alle unterschiedliche Sachen aus den Büchern mitgenommen, oder haben die sich überschnitten, haben die so eine Schnittmenge? Wo du sagst, das kommt ganz oft vor.
Es gibt Überschneidungen und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, habe ich auch mitgebracht. Deswegen, ja, also es ist oft more of the same, und das Wichtige ist, wie das verpackt wird. Genau, aber vielleicht klären wir als erstes, was ist überhaupt Achtsamkeit für Leute, die es noch nie gehört haben? Und zwar kurz habe ich hier aufgeschrieben, unter dem Begriff Achtsamkeit versteht man eine akzeptierende und wertungsfreie Haltung gegenüber dem, was man gerade wahrnimmt und tut. Achtsamkeit ist also eine Qualität des menschlichen Bewusstseins. Wer achtsam ist, der lässt jede innere und äußere Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei zu.
Boah.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wer sich da einlesen möchte, hört die vielleicht meine Katze, die kann Achtsamkeit auch nicht mehr hören. Ich habe das aus einem Artikel mehr oder weniger rauskopiert aus Oberbergkliniken Artikel, was ist Achtsamkeit? Die haben das wirklich gut zusammengefasst. Haut der Max in die Shownotes, könnt ihr mal draufklicken, aber das ist es eigentlich.
Das Wichtigste oder der Punkt, der bei mir eben am meisten gekitzelt hat, war dieses unvoreingenommen und ohne Vorurteile halt etwas bewerten. Also ich habe jetzt keine Achtsamkeitsbücher gelesen, ihr habt es vielleicht gemerkt da draußen, die Folge ist, das ist quasi eine Martin-Folge und ich bin hier Co-Pilot und stelle ein paar doofe Fragen oder ein paar schlaue Fragen und ich bin jetzt jemand, der schon auf seine Umgebung achtet und der schon versucht, alles zu reflektieren. Also ich gehe nicht mit Scheuklappen durchs Leben, aber dieses vorurteilsfrei irgendwas bewerten, das ist, fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich glaube, das fällt ganz vielen anderen auch schwer. Ich war, kleine Anekdote, was mir jetzt da gerade einfällt, ich war, heute ist Samstag, ich stand im Lidl und da war eine Frau, die stand, eine ältere Frau, die stand vor den vom Fleischersatz vom Fleischregal und hat da halt vegane Schnitzel gesehen und hat dann gesagt, den Scheiß können Sie selbst fressen. Und ich denke mir so, Frau, wenn du das mal probieren würdest, das ist nämlich gar nicht so schlimm. Das ist so, ne, völlig, die stand dann da und hat das Metz, ich glaube, zu ihr Sohn war noch dabei, und hat dann halt einfach so, wo ich mir gedacht habe, so einfach so laut vor sich hin, wo ich mir dachte, das ist so doof, weil da ist nichts Schlimmes drin, es hat kein Tier für leiden müssen und es schmeckt eigentlich recht gut. Und da habe ich nämlich auch gedacht, da hat sie sofort geurteilt und ich habe sie verurteilt. Weil man kann sich dem manchmal gar nicht erwehren. Hast du gelernt, jetzt überhaupt keine Vorurteile mehr zu haben, um es jetzt mal überspitzt auszudrücken?
Nee. Es ist schwierig, weil. Den Satz wollte ich eigentlich am Ende der Folge droppen und das sagen auch die Experten, von denen wir die Töne haben. Achtsamkeit ist ein Prozess, den man täglich immer neu arbeitet. Hm. Und ich mache das jetzt in Anführungsstrichen erst seit einem halben Jahr, habe ich mich da so reingefuchst etc. Und du hast zum Beispiel gesagt, dass du dir gedacht hast, probier's doch erst mal. Ich denke mir so, dass mein Gedanke gewesen wäre, lass das Zeug doch existieren. Du musst es ja nicht essen. Wieso regst du dich also drüber auf? Ne? Ganz egal, wie es schmeckt. Ja. Und so, genau. Also ich denke, ich versuche immer weg von diesem Urteil nehmen zu gehen. Das klappt ganz gut. Und was auch so Vergleiche mit anderen angeht, das spielt da auch sehr viel beim Thema Achtsamkeit rein. Weil, wenn wir zum Beispiel zur Kleidung gehen, das wird auch, indem du musst von jedem gemocht werden oder aussehen geht, meistens kümmert es uns eigentlich am meisten, wie wir aussehen, wenn wir rausgehen. Und allen anderen Menschen da draußen ist es eigentlich scheißegal. So. Ne? Und es könnte uns auch egal sein. Aber das ist so ein Ding, da macht man sich halt immer gleich Gedanken für andere. Ne? Und über sowas kommt man, finde ich, ganz gut hinweg, wenn man sich solche Bücher reinpfeift.
Wobei das ja auch was mit, man kann sich ja auch gut fühlen, wenn man sich schick kleidet. Also ich meine jetzt nicht irgendwie im Anzug oder so rausgehen, sondern na, wenn meine Frisur sitzt, wenn das Hemd gut sitzt und so, dann denke ich mir schon, ja, ich gefall mir gut. Und das ist ja auch, glaube ich, auch ein Teil, könnte ich mir vorstellen, von Achtsamkeit, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und ja.
Ja, genau. So, jetzt haben wir ein bisschen schon über Achtsamkeit gesprochen. Und dann ist die nächste Frage eben, was sind dann also Achtsamkeitsbücher? Leute, verzeiht mir, wenn ich immer wieder so ein bisschen in die Richtung gucke, aber ich habe hier ein Skript, ich habe das nicht alles auswendig gelernt, ich muss spicken. Die Achtsamkeitsliteratur bringt uns Achtsamkeit näher, Überraschung, anhand von Beispielen, Tipps, Erzählungen etc. Da erklären die AutorInnen, wie man eben achtsam werden kann. Ganz wichtig, Bücher lesen allein bringt nichts. Man muss das Zeug, was da drin steht, auch schon irgendwie umsetzen. Man muss sich darauf einlassen. Und ich finde, das hat leider immer noch so ein bisschen so einen esoterischen Geschmack. Und du kriegst Ulf 46, der sich die Tickets für DTM kauft und in der Mittagspause Currywurst isst. Und dann über Leute in engen Hosen lacht, nicht dazu, so ein Buch zu lesen. Obwohl es ja meistens die sind, die es bräuchten.
Wobei
also ich will damit nicht jeden Ulf dissen, muss man natürlich sagen, sondern ich habe jetzt eine plakative Figur hergenommen von einem toxischen Mann, der immer stark sein muss und was weiß ich.
Ein männlicher Mann und seine männliche Meinung, ja.
Ja, genau. Und ich glaube, es würden vielen Leuten helfen, sich mal darauf einzulassen und nicht dann immer den Starken zu machen, sondern sich halt mal damit auseinanderzusetzen. Und nicht ja. quasi das Berufsleben und den harten Job und dass es einem scheiße geht, zur Persönlichkeit zu machen. Ja.
Ich glaube aber auch, dass diese Achtsamkeitsbücher oder generell die Achtsamkeitsthematik wahrscheinlich eher für Leute ist, die selbst auch reflektieren, die selbst überlegen, wie kann ich die Welt ein bisschen besser machen oder wie wirke ich auf andere. Und dass genau diese fehlende Selbstreflexion bei vielen, die eben nicht selbstreflexiv unterwegs sind, dass man da auf Granit beißen würde. Selbst wenn man ihnen das Buch nackig auf den Bauch binden würde, würden sie es wahrscheinlich nicht lesen, weil sie ja so von sich und ihrem Lebensstil überzeugt sind, dass sie sich ja auch gar keine Gedanken drüber machen. Und das ist ja auch ein Problem in der Gesellschaft, wo dann Leute halt irgendwas sagen und gar nicht drüber nachdenken. Und das finde ich doof.
Wie am Anfang bei dem Zitat ist er fordert Mut quasi, was Neues zu machen. Und in dem Moment, wo du ja sagst, okay, ich lese das jetzt mal, könnte es ja ein Eingeständnis dafür sein, dass der Fehler bei einem selbst liegt. Ne?
Richtig,
und das schmeckt natürlich nicht. Und das ist schon eine Überwindung. Aber man ist am Ende tausendmal dankbarer, wenn man plötzlich einen Satz liest und sich denkt, der fasst genau das zusammen, was ich gerade fühle. Was irgendwie gerade falsch bei mir läuft, und dann ist einem schon geholfen. Dann kann man gucken, was man halt verändern möchte.
Vor allem hilft es eigentlich immer auch. Also ich habe jetzt auch im Nachhinein gestern wieder festgestellt, ich habe mich in den letzten 3 Jahren wahnsinnig viel mit Schreiben auseinandergesetzt und Schreibregeln und bla, und habe jetzt gestern wieder festgestellt, dass ich mich in den letzten 3 Jahren, diese Erfahrung, das Wissen, was ich mir drauf geschaufelt habe, dass das A natürlich mich verändert hat, aber dass ich das heute wieder ganz anders betrachte als vor 2 Jahren, als ich da so tief drin steckte. Also selbst wenn man sich in einem Gebiet total gut auskennt und glaubt, man ist ein Experte oder eine Expertin, ist neuer Kontext und Reflexion hilft, das Ganze nochmal in einen neuen Kontext zu rücken. Also in meinem Beispiel zum Beispiel, habe ich gestern mit der Fanny drüber gesprochen, Gruß geht raus. Wer uns verfolgt, kennt sie. Und zwar haben wir über dieses Plotter versus Panzer gesprochen, ne, wo sich Leute in 2 Gruppen teilen. Und ich habe dann zu ihr gestern gesagt, hey, eigentlich ist das total doof, weil klar, Menschen versuchen sich immer in Gruppen oder Teams zu unterteilen. Aber ich habe früher gesagt, ich bin ein Plotter. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, stimmt eigentlich nicht. Ich plane schon was vor, aber ich plotte auch nicht alles. Und gestern habe ich dann festgestellt, wie eine Geschichte zum Beispiel während des Schreibens zusammenkommt, und bin dann zu ihr hingerannt, weil ich weiß, dass sie vieles mit dem Stream of Consciousness macht, und habe gesagt, hey, ist es dann so, wie ich das jetzt gerade erfahren habe, dass die Ideen kommen und dann stöpselt sich diese Geschichte so peu à peu zusammen, und dann sagt sie, ja, genau das ist es. Und da habe ich dann festgestellt, hey, ich bin gar kein Plotter oder ich will gar nicht in diesen 2 Teams denken, sondern ich will einfach so funktionieren, wie ich funktioniere, und die Schreibregeln helfen mir, unterbewusst Sachen richtig, in Anführungszeichen, richtig zu machen, und dann kann ich sie danach immer noch hinterfragen. Und das ist dieses, wo ich schreiben ist meine Persönlichkeit irgendwo, aber die war vor 3 Jahren anders, als sie heute ist.
Sehr gut. Nehmt euch ein Beispiel. Du hast deinen Weg gefunden. Du hast nicht nach links und rechts dich mit anderen verglichen, wer bezeichnet sich als Plotter, wer bezeichnet sich als Panzer, sondern du hast dich hingesetzt und geschrieben, ne? Und warst gleich viel freier.
Und ich habe mir natürlich Sachen beigebracht, weil ich eben nicht schreiben will und will sagen, das ist gut, sondern ich will schreiben, dann kommt jemand und sagt, hey, das könnte man so und so besser machen, dann habe ich wieder was Neues gelernt. Also ich bin auch so ein Typ, wenn ich Kritik nachvollziehen kann, auf eine pragmatische Art und Weise, und wenn nicht jemand emotional Kritik an mir übt, dann bin ich da immer drauf erpicht, weil nur so kann man ja besser werden. Also ich habe auch kein Problem, Fehler zuzugeben oder so. Und deswegen habe ich auch keine Angst, irgendwie mich zu verändern, weil ich mir denke, wenn ich irgendwas lerne oder wenn ich aus einem Fehler lerne oder wenn ich mich verändere oder wenn ich über mich nachdenke, dann kann ich am Ende immer nur eine bessere Person werden. Nicht anders, sondern besser, sondern bewusst besser werden.
Normalerweise sind wir im Podcast immer voll die Rockstars und Draufhauer, heute übelst geerdet. Vielleicht hört ihr den Unterschied. Aber was ich auch noch einwerfen kann, ist durch das viele Lesen und so, du liest es nämlich sehr oft. Eine Sache ist auch, Dinge, die du nicht ändern kannst, da lohnt es sich nicht, sich drüber aufzuregen. Und das ist sowas, das hast du auf Arbeit oft. Und das habe ich mittlerweile schon so halb verinnerlicht. Und ich habe das Gefühl, so auf Arbeit, also man merkt in der Abteilung, das wird auch immer von den Kolleginnen gesagt, so ich bin der Gechillte und oh, die hätten auch gern so die Ruhe wie ich. Und so, weil die das eben machen, dass sie sich, dass man regt sich halt über Dinge auf, weil man hat manche Sachen nicht in der Hand. Und es wirkt manchmal so, als wäre es mir egal, weil ich halt so gechillt bin. Aber es ist mir nicht egal, ich gehe einfach nur anders damit um.
Ja. Ja?
Kann man sich auch beibringen.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil wir befinden uns jetzt, diese Folge heute nehmen wir auf, einen Tag bevor ich nach Japan in Urlaub fliege mit meiner Frau und einem befreundeten Pärchen. Und da ging es mir ganz genauso. Da haben sie jetzt die Woche, meine Frau und die Freundin von uns immer mit das Wetter gecheckt in Japan und wie es Wetter wird. Und nein, es soll ja viel regnen und so. Und der Dennis, Gruß geht raus an Dennis. Dennis und ich waren immer relativ gechillt, weil wir gesagt haben, so, solange wir in Japan sind, dann sind wir halt in Japan, dann genießen wir das. Da ist mir egal, ob es regnet. Ich habe eine Regenjacke dabei und ich lasse mich von dem Wetter nicht beeinflussen. Wenn es warm ist, ziehe ich eine kurze Hose an. Wenn es regnet, ziehe ich meine Regenjacke an. Aber ich mache meine Glückseligkeit nicht vom Wetter abhängig, weil das kann ich nicht ändern. Und das habe ich schon längst abgelegt, weil das so, Wetter ist immer so ein Ding, wo die Leute drüber schimpfen. Na, wenn es Wetterkacke ist und ja, logisch, wenn ich jetzt irgendwie einen Strandurlaub plane und es ist die ganze Zeit bewölkt und kalt und es regnet, ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich das Wetter als Variable ausschließen kann, weil ich halt sage, mei, wenn es regnet, ziehe ich halt eine Jacke an, dann ist man gleich viel glücklicher, weil man, wie soll ich sagen, den eigenen Unmut nicht auf irgendwas Externes ablädt, was man sowieso nicht ändern kann und kann dann sagen, scheiß Wetter und deswegen geht's mir kacke.
Schön, voll gut. Und du hast dann sogar noch die Möglichkeiten, dir drüben, falls du deine Regenjacke brauchst, die du nicht hast, aus Japan eine zu kaufen und hast dann halt immer so eine Erinnerung, oder du kaufst dir irgendeinen Anime-Regenschirm oder so, den es nur da gibt und so. Immer Option auch fürs Positive lassen.
Ja, voll geil.
Gehen wir mal in Richtung Bücher. Also, jetzt denkt ihr euch, okay, interessant, was die da erzählen. Kaufe ich mir mal eins von den Heftlern, von den Achtsamkeitsbüchern. Da muss man aufpassen, was man sich kauft, weil das ist ein großer Begriff. Es gibt sehr viele Ratgeber, sehr viele Selbsthilfebücher und die Grenzen sind fließend. Sagt auch die Katze. Wie baue ich das jetzt auf? Genau, ich habe mal eine Liste zusammengefasst, was es so an Büchern gibt, die sich mit einem selbst beschäftigen und was die so machen und ob die alle Achtsamkeitsbücher sind. Und oft ist das gar nicht der Fall und dann ist man enttäuscht, wenn man das Falsche gekauft hat. Ja. Vielleicht habt ihr ihn gerade gehört, den Schmuser. Schmuser, gibst du Ruhe? Ja. Ich mache einfach mal. Und zwar gibt es Selbsthilfebücher, also Bücher und Ressourcen, die Strategien zur persönlichen Entwicklung und Lebensverbesserung bieten. Lebensverbesserung ist ein großer Begriff, das kann alles bedeuten und muss nicht unbedingt Achtsamkeit sein, sondern, keine Ahnung, wie kann ich eine Gewohnheit ablegen, ne? Eine schlechte. Mhm. Dann gibt es Bücher, die sich mit der Psychologie beschäftigen, Werke, die sich eben mit mentaler Gesundheit, Stressbewältigung und emotionalem Wohlbefinden befassen. Und da kommt es dann natürlich auch immer drauf an, was für ein Problem man hat oder was für ein Bedürfnis man hat, weil Psychologie ein riesig gefächertes Ding ist, wo man tausend Sachen thematisieren kann. Und dann greift man aus Versehen zu dem Buch, wo es darum geht, dass man... Genau, dann greift man aus Versehen zum falschen Buch, das sich mit der falschen Psychologie vielleicht beschäftigt. Und dann ist man traurig, wenn man 15 Euro ausgegeben hat.
Das heißt, das fällt aber alles unter Achtsamkeit. Also sind quasi wie so, ich nenne es jetzt mal Subgenres sozusagen?
Nee, nicht unbedingt. Das ist ja das Ding, weil die Bücher sind im Buchladen immer alle so in der ähnlichen Stelle, ne? Und deswegen könnte man meinen, ah ja, jedes Buch, das sich irgendwie mit mir selbst beschäftigt, ist ein Achtsamkeitsbuch. Aber nein, deswegen ist es nicht. Deswegen gibt's jetzt die Überbegriffe von mir und da kommt jetzt der Kater vorgelaufen, der macht mich heute narrisch. Ja. So.
Was zur Hölle?
Na, warte mal kurz.
Schneidest du das eigentlich dann raus?
Weil, schauen wir mal. Wenn's im Schnitt noch lustig ist, dann nicht. So, weg mit dir. Oh Gott,
Bonk.
Was passiert? Ja. So, jetzt habt ihr Maki-Pose auch mal gesehen. Wird mir gleich warm. Genau, also die sind nämlich im Buchladen, sind all diese Bücher an derselben Stelle und man könnte meinen, ah ja, irgendwas beschäftigt sich mit den Menschen, also gleich Achtsamkeit. Nein. Es gibt Meditationsbücher, also Anleitungen zur Praxis der Meditation und Techniken zur Achtsamkeit, um den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Aber da muss man wissen, Meditation ist nicht Achtsamkeit, weil Achtsamkeit ist quasi eine Art Lifestyle. Achtsamkeit kannst du in jedem Moment machen, in deinem Alltag. Und Meditation ist, du nimmst dir die Zeit und machst jetzt und meditierst quasi jetzt und konzentrierst dich. Ja. Dann haben wir noch natürlich Ernährungswissenschaften, die einem ja auch selbst was Gutes tun, aber da geht es halt um Ernährung und den Einfluss auf den Körper. Das ist auch wieder ein riesiges Feld, worüber man 1000 Bücher schreiben kann. Also würde ich sagen, wenn ihr ein Achtsamkeitsbuch kauft, dann kauft euch kein Buch zum Thema irgendwie Ernährungswissenschaft, weil das ist eine ganz andere Baustelle. Dann gibt's Fitness und Bewegung, kürze ich jetzt mal ab. Dann gibt's Yoga-Bücher, wo auch immer so ein bisschen Achtsamkeit mitschwingt. Aber Yoga ist dann halt auch immer was für den Moment, ne? Wo man gerade was tut. Und danach gehst du in die Küche und kochst oder so, dann machst du dann kein Yoga mehr. Aber theoretisch kannst du beim Kochen auch achtsam leben. Dann gibt's Gesundheitsratgeber. Keine Ahnung, wie höre ich mit dem Rauchen auf? Wie kann ich besser schlafen? Wie kann ich mich besser ernähren? Wie integriere ich Bewegung in meinen Alltag, ist zwar auch alles irgendwo achtsam, aber da kriegst du dann halt gezielt auf diese Themen deine Tipps. Stressbewältigung, klar, Ressourcen, die sich auf Techniken zur Reduzierung von Stress und Verbesserung des Zeitmanagements konzentrieren. Da geht es dann aber halt häufig oft einfach nur, wie mein Job ist stressig, wie kann ich mich besser im Alltag organisieren. Und da geht es dann um Techniken, keine Ahnung, wie führe ich einen Kalender, der zu mir passt oder sowas, was auch wieder irgendwo Achtsamkeit mit sich hat. Aber das Thema ist nicht die Achtsamkeit. Und dann gibt es natürlich auch viele spirituelle Bücher, die Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden haben, aber so spirituelle Sachen sind ja dann oftmals so Sachen, wo man auch glauben muss, die nicht belegbar sind. Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so Informationen zu Heilsteinen, Informationen zu Tarotkarten und sowas, wo man viel mit sich arbeiten kann, wo man sich reinfallen lassen kann, das vielleicht viele Fragen für einen beantwortet und das einem hilft. Aber es ist dann halt eben nicht Achtsames, in Anführungsstrichen, weil Achtsamkeit ist ja schon irgendwo belegbar, umsetzbar, antrainierbar.
Ja, wobei man natürlich Spiritualität nicht mit Esoterik zusammenschmeißen sollte. Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also Heilstein und,
auch, ja,
Heilstein und sowas ist Esoterik und Spiritualität ist mehr so mehr so mit den Geistern eins sein, mit der Natur eins sein. Also nichts speziell, ich kaufe mir jetzt einen Rosenquarz und der heilt Krebs oder so, sondern das ist eh so. Und Spiritualität ist mehr so dieses Ganzheitliche, dieses sich mit dem Universum verbunden fühlen und so. Das ist noch was anderes.
Ja, genau. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich die zusammengeworfen habe, aber im Prinzip habe ich das gemeint, was du gesagt hast. Genau, und das sind halt so Sachen, da die muss man wollen. Die kann man nicht in Anführungsstrichen erklären, sondern da spielt halt viel Glauben mit, ne, Vertrauen und solche Sachen. Also ganz kurz, den Satz möchte ich noch abschließend dazu sagen. Genau, es gibt sehr viele Bücher, die sich mit den Menschen beschäftigen, aber deswegen sind sie nicht gleich alle Achtsamkeitsbücher. Punkt. Dann kommen wir doch mal jetzt zu den Büchern, die ich mitgebracht habe. Das war jetzt eine sehr lange Einleitung, eine Übersicht. Was ist Achtsamkeit, was sind Achtsamkeitsbücher, was gibt es so auf dem Markt? Und jetzt kommen wir zu den, nennen wir es, Empfehlungen. Eins noch vorweg, habe ich eben nicht genannt. Es gibt auch Workbooks, die man nicht unbedingt liest, sondern worked, also mit denen man arbeitet. Und das ist eine Art Achtsamkeitsbuch. Da hatten wir zum Beispiel die Sonja Piontek zu Gast, die ein so ein Buch rausgebracht hat. Und das sind Bücher, da lernt man sich selbst noch kennen. Das Buch stellt viele Fragen über einen, man muss reflektieren, man muss nachdenken und dann muss man halt die Fragen beantworten, wer bin ich, wo komme ich her, wann rege ich mich auf, etc. Und ich bin jetzt mit meinen 33 so einer, ich kenne meine Werte, meine ich ganz gut, ich weiß, wo ich hin will und ich finde es mal ganz nett, so ein Workbook zur Hand zu nehmen, das mal gesehen zu haben, aber ich bräuchte es jetzt nicht. Aber wenn irgendjemand sich so reinfuchsen will in das Thema, wer noch nie sich überlegt hat, wer bin ich, worüber rege ich mich eigentlich auf, für den können solche Sachen gut sein. Ich habe eins, das ist so ein Mix, ich habe hier das 6-Minuten-Journal, sprechen wir auch gleich drüber. Da schreibt man auch immer seine To-Dos rein, worüber man sich freut, auf was neulich gut war, etc. Das geht in eine ähnliche Richtung, aber es ist halt, ich würde es trotzdem nicht als Workbook bezeichnen. Was macht ein gutes Achtsamkeitsbuch aus? Und diese Frage werde nicht ich beantworten, sondern es gibt jemanden, der das viel besser kann, und zwar Alyosha Long. Er ist Mitautor dieses wunderbaren Buches, Der Panda und das Geheimnis der Gelassenheit. Und er hat uns gesagt, was ein gutes Achtsamkeitsbuch ausmacht. Hören wir mal rein.
Also ich finde ja, das Wichtigste an einem guten Achtsamkeitsbuch ist, dass man Spaß beim Lesen hat. Aber es ist ja nun zugegebenermaßen schon so, dass Achtsamkeit erst einmal nicht so besonders spannend klingt. Setz dich hin und achte auf deine Wahrnehmungen, ohne sie zu bewerten. Aha, denken da wohl die meisten. Und wozu brauche ich das? Und das macht dann eben ein gutes Achtsamkeitsbuch aus. Dass es Antworten auf solche Fragen gibt und Neugier weckt. Dass es motiviert und idealerweise sogar begeistert. Ein gutes Achtsamkeitsbuch erklärt natürlich die Grundlagen und Methoden der Achtsamkeit. Und zwar so, dass die Leser nicht lange rätseln müssen, was gemeint ist. Und gut wäre es auch, wenn es auf die individuellen Herausforderungen der Leser eingeht und zeigt, wie Achtsamkeit ganz konkret in unterschiedlichen Lebenssituationen hilfreich sein kann. Im Beruf, in Beziehungen oder bei persönlichen Problemen.
Ich habe jetzt diesen Schnipsel gehört, Martin, und die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, wie finde ich am besten ein Achtsamkeitsbuch, das zu mir passt? Weil Achtsamkeit, haben wir jetzt festgestellt, verlangt ja auch, dass man da ein bisschen mitarbeitet. Das ist jetzt kein Krimi, den ich lese und lass mich unterhalten, sondern ich muss mitarbeiten. Aber ich muss ja auch was finden, womit ich arbeiten will.
Mhm. Das ist eine gute Frage und ich kann dir nur sagen, wie ich es gemacht habe. In die Achtsamkeitsabteilung gehen und dann ins rausgreifen und aufs Beste hoffen. So habe ich es gemacht. Natürlich, es zählt hier auch wieder, finde ich, Marketing. Also ich habe dieses Cover gesehen und ich bin ja ein riesen Panda-Fan und da steht der Panda und das Geheimnis der Gelassenheit und dann gibt es halt so eine schöne Illustration und dann logischerweise auch hinten den Text und das fand ich ansprechend und habe das mitgenommen und deswegen ist das nicht deswegen, aber es hat sich als eins meiner Highlights herausgestellt. Ich erkläre gleich, warum. Ja. Aber es macht schon durchaus Sinn, vorher eben zu recherchieren, was kaufe ich mir da eigentlich, immer unbedingt die Klappentexte durchgucken. Und wichtig ist auch, das habe ich dann auch gelernt, viele Bücher haben ja Inhaltsverzeichnisse, ne? Wie das hier zum Beispiel. Und dann schaust du ins Inhaltsverzeichnis, welche Themen dieses Buch bearbeitet. Weil wenn dir keine dieser Überschriften irgendwie zusagt, dann brauchst du es ja auch nicht.
Das ist also ein sehr guter Tipp. Ja.
Die 2 Minuten sollte man sich schon nehmen, zu gucken, was man da kauft. Und ja, so findet man am besten heraus, welches man braucht.
Ich bin jetzt tatsächlich ziemlich gespannt auf diese Sektion der Folge, dass wir über den Panda reden, weil nicht nur ist der Panda im Titel dieser Folge, sondern Martin und ich sind auch gemeinsam in der Schreibgruppe und er schreibt immer von, nicht immer, aber er schreibt ab und an von seinem inneren Panda und das ist jetzt mittlerweile so ein geflügeltes Wort geworden. Aber so richtig drüber gesprochen haben wir tatsächlich noch nicht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Martins innerer Panda ist und wie er sich manifestiert.
Ich weiß nicht, ob sich das so herauskristallisiert. Ich kann dir nur sagen, warum ich das Buch sehr gut fand und warum es was mit mir gemacht hat. Ohne allzu viel auf den Inhalt einzugehen, weil ich habe es nicht auswendig gelernt, aber irgendwie das Gefühl ist geblieben. Also Der Panda und das Geheimnis der Gelassenheit von Alyosha Long und Ronald Schweppe. Der übrigens für uns auch einen Achtsamkeitstipp am Ende der Folge hat, eine Übung, die ihr machen könnt, wenn ihr merkt, oh, der Stress macht sich wieder breit, ich will jetzt zur Ruhe kommen. Genau, wie sie achtsam und entspannt durchs Leben kommen. Was ist das Charmante an diesem Buch? Einmal eben der Look, der mich angesprochen hat. Dann gibt es schöne Illustrationen, ganz süße, mit so einem Panda, mit dem Panda Bao, der sich auch nach jedem Kapitel immer aufschreibt, was er quasi gerade gelernt hat. Das Buch ist nämlich so aufgebaut. Es erzählt eine Geschichte eben von dem Panda Bao, der von seinem Rudel, ich weiß nicht, wie es bei Pandas heißt, von seiner Gruppe schon belächelt wird, weil das so eine Art Donald Duck ist. Egal was passiert, der macht gleich immer, ne, und steigert sich hier rein. Und die Leute, die Pandas, die anderen, die belächeln ihn schon, weil sie wissen, ah, der regt sich jetzt gleich wieder so auf, der Depp, und so. Und er steigert sich immer in alles rein. Wenn was nicht klappt, fängt er das Jammern an, das Schimpfen und so. Und deswegen wird er von den anderen auch gar nicht mehr so ernst genommen. Und dann passiert, dass plötzlich alle Pandas weg sind. Ne? Wusch. Keine Ahnung, wo die hin sind. Und der wacht halt so auf und ist alleine. Fängt gleich auch wieder das Jammern und das Heulen an und blablabla. Und dann erscheint ihm im Traum sein Großvater, der Achtsamkeit perfektioniert hat, und sagt ihm quasi, um zurück zu den anderen zu finden, musst du halt den Weg der Achtsamkeit gehen. Du musst das Rätsel der Achtsamkeit lösen. Und dann wacht er auf nach diesem Traum und denkt sich so, jetzt muss ich das halt machen, ist auch wieder schlecht drauf, und denkt sich aber, ja, wenn das quasi der Weg zum Ziel ist, dann mache ich das jetzt, und hat damit sozusagen schon den ersten richtigen Schritt gemacht und gleich die Verbesserung gespürt, dass er gesagt hat, okay, ich mache das jetzt für mich und werde achtsamer. Und im Laufe der Geschichte kommt er dann halt an den Fluss, und dann kann der Fluss plötzlich sprechen, und da lernt er dann halt einen neuen Tipp. Keine Ahnung, es geht dann immer in die Richtung so, du regst dich auf, du vergleichst dich mit anderen. Ich glaube, ein Berg spricht mal mit ihm und der hat dann wieder ein Thema, was er angehen kann. Und am Ende eben so einen Kapitel, es gibt dann so Kapitel, wo er dann seine Erkenntnis, sieht man hier ganz süß, wo sind wir? Quasi, das immer auf so ein Bambusblatt mit seinem Stift quasi draufschreibt. Und dann hat man hier immer die Zusammenfassung, so quasi, was haben wir gerade gelernt. Jetzt ist es allerdings nicht nur diese Geschichte, weil diese Geschichte ist ganz nett. Die stellt den Panda so ein bisschen kindlich dar, also der halt immer gleich aus der Haut fährt. Und man fühlt sich als Erwachsener so ein bisschen erwischt, wenn man sich denkt, so, ja, okay, in dem Moment und so habe ich schon mal auch so und so reagiert, dass ich mich gleich aufgeregt habe. Aber wenn es nur diese Geschichte wäre, wäre es mir irgendwie zu nett gewesen. Aber das ist genial aufgebaut, weil es jedes Kapitel fängt mit dem Panda an, wie er irgendwas macht. Und dann kommen nämlich die Experten im Sachtext und analysieren das und belegen das mit Statistiken, geben dir Tipps, wie du diese und jene Übung machen kannst, damit du dann halt das, was du gerade eben in der Panda-Geschichte dann für dich umsetzen kannst. Und dann haben die auch noch so einen coolen, echten Stil. Einen finde ich sehr, die sind nicht abgehoben, die erklären das ganz gut, und dieser Mix fand ich eben genial. Und halt, da hast du dann immer wieder auch schöne Illustrationen drinnen und so, und das war auch, was wir gerade gehört haben, es muss irgendwie Spaß machen und Interesse wecken, und darf auch keinen Interpretationsspielraum lassen, sondern ne, man muss dir sagen, was du zu tun hast, und das macht dieses Buch ganz gut. Und in Kombination mit dem Panda, halt mit meinem Lieblingstier, war das halt für mich gemacht. Ja. Wer Schildkröten lieber mag, die beiden haben auch ein Buch geschrieben. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Warte mal. Das heißt, das ist ein Bestseller. Das ging, glaube ich, damals ganz gut, als es rauskam. Die 7 Geheimnisse der Schildkröte. Also wenn Schildkröten ja euer Thema sind, dann nehmt ihr halt das zur Hand. Jo. Fragen zu dem Buch.
Welche Lehre hast du, oder was ist die größte Lehre, die du aus dem Buch gezogen hast?
Eins war, es ist nicht nötig, dich an deine Meinung zu klammern. Ne, wie zum Beispiel, wenn wir bei der Frau mit dem Fake-Schnitzel bleiben, die das gesehen hat und dann gleich verurteilt hat und bewertet. Sie kann es schlecht finden, sie kann das Schnitzel aber auch ignorieren. Ne? Ja. Gut, ist jetzt natürlich nicht immer einfach, weil es gibt ja Ungerechtigkeiten in der Welt, wichtiger Stichpunkt. Wo dann der Gerechtigkeitssinn kickt und dann denkt man sich so, boah, Nazis sind scheiße und so, und das kann ich nicht akzeptieren, ne? Und das sagt dieses Buch auch ganz gut. Achtsamkeit heißt nicht, dass dir plötzlich alles egal ist und du Emotionen nicht mehr zulassen kannst, sondern die wichtige Erkenntnis ist, wie du mit ihnen umgehst. Das lernst du dadurch. Und das hat mir dieses Buch zum ersten Mal richtig gut verkauft.
Ach so, okay, das heißt, du kannst trotzdem negative Gefühle haben, du musst sie nur du musst damit umzugehen wissen und sie in den Kontext setzen, so. Weil ich meine, ich sag mal so, man kann jetzt sagen, veganes Schnitzel für die Kacke. Man kann aber auch jemanden sehen, der, keine Ahnung, irgendjemand verprügelt, der Ausländer ist. Also der eine ist ein Nazi, der andere ist ein Ausländer, verprügelt den, da kann man ja auch nicht denken, ja, so ein Depp und weitergehen. Da, weil es gibt schon Sachen, die einen wütend machen. Und ich glaube schon, dass man auch in das Gefühl von Wut eins ist, was man zulassen darf und auch muss, damit man das irgendwie, man darf das spüren, man darf das nicht wegdrücken, weil man darf auch mal wütend sein oder jemanden, man darf auch mal jemanden scheiße finden. Und ich glaube, damit muss man umgehen lernen. Und das sind vielleicht auch solche Sachen, die du in solchen Achtsamkeitsbüchern lernst.
Ist in dem anderen Buch, in diesem Du musst nicht von allen gemocht werden, da geht es auch um Emotionen. Mhm. Und der Professor sagt zum Beispiel, dass Emotionen sind nichts, dass wir nicht, wir werden nicht beherrscht von unseren Emotionen, sondern wir benutzen Emotionen immer als Werkzeug, um etwas zu erreichen. Und zum Beispiel beim Thema Wut nutzen wir unsere Wut, um lauter zu werden, etc. Mhm. Das heißt, das ist nichts, das uns überkommt, sondern in dem Moment verwenden wir sie, um zum Beispiel jemanden auszuschimpfen.
Ja. Ja.
Genau. Ich würde sagen, für den Moment genug vom Panda. Fand ich es ein super gut. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Mir hat es sehr geholfen. Es ist gar nicht so dick. Es ist wunderschön gestaltet und es liest sich sehr leicht. Genau. Fand ich schön und deswegen fand ich es auch interessant, die beiden anzuschreiben und dann eben zu fragen, was ein gutes Achtsamkeitsbuch für die beiden ist. Denn die haben nämlich schon über 50 Bücher draußen.
Wow.
Viele zum Thema Achtsamkeit, auch ein paar Romane, darunter, genau, also das sind die Fachmänner, die kennen sich da aus, wenn man kurz umschreibt, was die so gemacht haben. Hier, der Aljoscha wurde 1961 in Bonn geboren, studierte dann in Toronto und in München und schloss allerlei Studien ab, unter anderem Psychologie, ist Diplompsychologe, Linguistik, Philosophie, Anglistik und Musikpädagogik. Ist Lehrer mehrerer Kampfkunstarten, unter anderem Jiu-Jitsu, Fechten, Tai Chi, Wing Chun. Also, er macht viel mit Körper und Geist. Der Ronald studierte Musik, spielte in verschiedenen Orchestern, wie den Münchner Symphonikern. Und Musik ist ja auch etwas, das macht was mit einem, das entspannt. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Instrument in der Hand hatte, aber wenn ich die Ukulele in der Hand habe und ich spiele drei Akkorde hintereinander richtig, das macht was mit einem. Das ist auch irgendwo was Spirituelles, finde ich. Und die beiden arbeiten halt als freie Schriftsteller, Musiker und halt auch Meditationslehrer und die kennen sich aus. Also wenn die so ein Buch schreiben, mittlerweile vertraue ich denen. Wir haben auch zu Hause so, gibt so Achtsamkeitskarten, die wir frühst dann immer lesen. Beim Frühstück ziehen wir immer eine und da steht dann sowas wie: Probiere heute aus, in einer schwierigen Situation mal dieses und jenes zu machen. Genau. Warum habe ich euch erzählt, dass es wichtig ist, was man kauft? Weil nicht jedes Buch ist ein Achtsamkeitsbuch, wenn es sich mit einem selbst beschäftigt. Aber was ich richtig geil fand, versuche ich jetzt kurz zu umreißen, die 1%-Methode. Wenn einer in seinen Gewohnheiten feststeckt oder nicht mal weiß, was Gewohnheiten sind. Dieses Buch ist so geil, weil es dir sehr gut erklärt, wie Gewohnheiten entstehen, vor allem schlechte, und wie man sie erkennt und wie man aus ihnen rauskommt. Und das so ultra nah an der Realität, weil der Typ erzählt auch seine Story und der macht das so authentisch, dass es einfach Spaß macht, auch wenn du es nicht machst, zu unterblicken, wie der Mensch funktioniert. Warum tun wir, was wir tun? Weil wir es halt so gelernt haben. Aber wenn du einmal durchschaust, so, ich mache das quasi nur, weil ich es immer mache, fällt es dir unfassbar einfach, Dinge anders zu tun. Du musst dich quasi auch immer so ein bisschen selbst entlarven. Und wie das geht, hat mir dieses Buch gezeigt. Ja. Das ist ein Schinken. Ist deutlich dicker als der Panda, wie man vielleicht sieht. Aber es ist herrlich erfrischend, weil es halt so intelligent ist.
Okay.
Jo. Also, finde ich gut, also so Gewohnheiten ist so ein Ding. Man kann sich ja auch im Zuge der Achtsamkeit, wenn man die leben möchte, Gewohnheiten aneignen. Und da ist die 1%-Methode richtig geil. Das ist auch ein sehr berühmtes Ding. Das hatte vor, lass mich lügen, vor vielen Jahren Hype. Das war so das Buch zum Thema Gewohnheiten. Ich lege das jedem ans Herzen, wer auch zum Beispiel eine Schreibroutine erlernen möchte oder wer häufiger Gitarre spielen möchte. Unbedingt lesen dieses Buch, wenn du nicht weißt, wann du es einplanen sollst, die Gitarre, dieses Buch wird es dir schon sagen. Ja. Dann haben wir noch das 6-Minuten-Journal. Das ist von Dominik Spenst. Dominik Spenst ist der Gründer des 6-Minuten-Verlags und der hat auch einen Podcast, den 6-Minuten-Podcast, wo er immer Tipps zum Thema Achtsamkeit gibt. Und das Coole an dem Podcast ist, die Folgen sind immer ein bisschen länger, auch wenn es 6-Minuten-Podcast heißt, aber lässt du die Begrüßung weg und das Ende ist das Thema immer 6 Minuten lang, erklärt dir immer eine Sache zur Achtsamkeit und wie du sie umsetzen kannst. Und bei ihm ist die Story, dass er, lass mich lügen, im Thailand-Urlaub war, irgendwo in Thailand, und dann hat er so einen Motorradtrip gebucht, und könnt ihr alle gerne nachhören bei ihm. Ich hoffe, ich erzähle es nicht falsch. Und der hatte dann einen Unfall und sein Guide ist abgehauen und der lag da und hat sich, ich glaube, den Oberschenkel aufgeschnitten und das Blut floss nur so. Und statt dass die Leute geholfen haben, haben sie die Kameras gezückt und ihn gefilmt.
Das ist heftig.
Das ist heftig. Und da ging es dann schon gegen Ende zu und dann wurde ihm dann zum Glück doch noch geholfen. Aber er selbst, wenn ich mich richtig erinnere, dachte schon quasi, das war's. Und das war dann halt so eine Erfahrung, die ihm gezeigt hat, okay, jetzt muss ich, also geschafft, jetzt muss ich was aus meinem Leben machen. So, ich will nicht für andere arbeiten, ich will mein Ding machen, ne? Ich will glücklich sein, wie mache ich das? Und dieses Buch hilft einem dabei, das ist eine perfekte Kombination aus, ich kann es mal zeigen. Wie kann ich Sachen machen, die mir Spaß machen, damit ich weniger Stress habe, damit ich mich gut fühle? Und es fängt an mit einem langen Intro zum Thema, wie entsteht Stress, wie kann ich Gewohnheiten erstellen, und gibt halt auch Praxistipps. Ich habe mich hier eine Seite markiert, die zum Beispiel sagt, gewinne deine Konzentration zurück. Wer der Architekt deiner Umgebung? Und dann beschreibt er, Supermärkte sind so gestaltet, dass sie unsere Willenskraft überlisten. Shoppingparadiese sind überall auf der Welt ähnlich aufgebaut. Zuerst kommt die Obst- und Gemüseabteilung. Hm. Stimmt, ne? Da sollen wir uns auf die schönen Wochenmarkt, wie auf einem schönen Wochenmarkt fühlen, umgeben von lauter frischen Produkten. Indem wir etwas Gesundes kaufen, beruhigen wir unser Gewissen, bevor es weitergeht ins Schlaraffenland aus Keksen, Chips, Weinwurst und Käse und so weiter. Und dann unser Gehirn liebt Ordnung, und dann beschreibt er halt, wie unser Gehirn funktioniert. Und dann kommen die Tipps oder Sachen, auf die man achten kann. Finde einen festen Platz für konzentrierte Arbeitsphasen. Beschreibung. Punkt 2, Smartphone. Eine Tatsache, die vielen Menschen nicht bekannt ist. Dein Smartphone stört deine Konzentration erwiesenermaßen bereits, wenn es nur in deiner Sichtweite liegt oder in der Hosentasche steckt. Daher ist es eine kluge Strategie, es in einen anderen Raum oder in eine Schublade zu legen. Probiere es aus. Oder arbeite nicht da auf der Couch. Und halt so weitere Anregungen. Und das liest du dir alles durch. Er weiß Bescheid, ah ja, so funktioniere ich, so funktioniert das Ganze. Dann gibt es einen Gewohnheitstracker, wo du halt für jede Woche reinschreiben kannst, das möchte ich diese Woche erreichen. Und das sieht dann so aus, ich blätter mal um. Mein privates Zeug geht euch nichts an, deswegen blätter ich mal auf eine leere Seite vor. So, da schreibst du dann frühs oder wann es dir passt, immer für 6 Minuten auf, wofür bin ich dankbar? Und worauf freue ich mich? Bei dir wäre es jetzt zum Beispiel, ich bin dankbar für, keine Ahnung, dass die letzte Arbeitswoche so gut war und ich freue mich auf den Japan-Urlaub, der kommt. Mhm. Tagesfokus, das muss ich erreichen, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden, das Koffer packen, und danach schreibst du drunter, was dir für den Tag auch wichtig ist, was du halt schaffen möchtest, und du schreibst halt wirklich nur die Dinge rein, die dir wichtig sind, worauf du Bock hast. Und du merkst, wenn du jeden Tag dasselbe reinschreibst, wenn du dich auf dich fokussierst, dann bist du plötzlich entspannter, weil alles, was du eigentlich nicht machen willst, wegfällt. Und irgendwann machst du nur noch das, worauf du Bock hast. Und deswegen ist dieses Buch auch gleichzeitig so schwierig für mich, weil wenn du Vollzeit arbeitest, fallen schon mal 8 Stunden des Tages weg, wo du halt quasi das machen willst, was deine Themen sind. Und deswegen nutze ich das häufig am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, weil ansonsten wird es schwer, die eigenen Themen unterzubringen.
Ach so, das heißt, du nutzt das gar nicht jeden Tag. Ja, weil meine Frage oder mein erster Gedanke war jetzt ja, nur weil ich die Sachen aufschreibe, auf die ich Bock habe und ich machen will, muss ich ja trotzdem Sachen machen, die ich nicht machen will, weil sie halt anfallen. Die kann ich ja nicht liegen lassen.
Genau, deswegen bin ich da nicht im Zwiespalt, aber ich sehe halt auch eben die alltägliche Herausforderung, die Arbeit, weil ich kann jetzt nicht reinschreiben, die Sahnekirsche ist, dass ich mit dem Maxe 2 Stunden Podcast aufnehme, weil unter der Woche früh oder am Abend haben wir nicht unbedingt die Zeit, weil wir ja schon 8 Stunden für die Arbeit hergeben und dann muss man noch einkaufen und sowas. Aber ich glaube, für die, die vielleicht in anderen Positionen sind, die, weiß ich nicht, finanziell gut betucht sind und sagen können, okay, ich möchte jetzt was aufbauen, ich habe einen Plan, ich will das umsetzen, dann ist das auch ein guter Leitfaden, weiß ich nicht, für sich selbst, wie man irgendwelche Projekte umsetzt. Ja.
Ja, wobei das, glaube ich, dann aber auch wiederum jeder machen kann, weil man muss, vielleicht kann man dieses 6 Minuten Tagebuch oder wie es hieß, nicht nur auf sich, also auf seinen Alltag beziehen, sondern vielleicht auf ein Projekt. Also ich will einen Podcast starten, ich will ein Buch schreiben, ich will mehr Gitarre spielen lernen, ich will, keine Ahnung, mehr Sport machen, dass du das quasi nur darauf beziehst, also was will ich innerhalb dieses Projekts heute schaffen, und schreibe das halt auf und kalkuliere dann auch mit ein, okay, heute bin ich 8 Stunden am Arbeiten. Das heißt, ich setze meine Ziele niedriger, weil ich es vielleicht einfach zeitlich nicht schaffe.
Kann man theoretisch auch machen. Die haben mittlerweile sehr viele dieser Bücher. Da gibt es dann auch ein Dankbarkeitsbuch, wo du halt in 6 Minuten unterschreibst, wofür war ich heute dankbar, weil Dankbarkeit ist auch ein großes Ding der Achtsamkeit. Dass man halt lernen muss, sich nicht immer darüber aufzuregen, was man nicht hat, was einem fehlt, sondern sich darüber zu freuen, was man hat. Das ist ein viel positiverer Gedanke, der auch in einem was auslöst, weil wenn man ständig unzufrieden ist, dann ist man immer grumpy. Und das muss nicht sein. Und das hilft einem auch, wenn du reinschreibst, quasi, wofür bin ich dankbar? Und dann sage ich, oh ja, gestern waren wir essen im Restaurant. Einmal bin ich dankbar dafür, dass der Burger geil geschmeckt hat, und einmal, dass ich mir das überhaupt leisten kann, weil andere können sich das nicht leisten, einmal in der Woche irgendwie vielleicht auswärts essen zu gehen. Und das ist ja dann schon irgendwo Reichtum,
ja,
wo andere
ja,
neidisch ja, sein ja. könnten. Ne? Genau, das ist, finde ich, gut zur Selbstreflexion. Kann man auch gern machen. Kommen wir zu dem Buch, weil das haben wir in der vorletzten Folge gehabt, bei gute Szenen, schlechte Szenen, da habe ich die Dialoge angekreidet, und jetzt geht es gar nicht darum, das Buch zu bewerten. Es ist auch nicht wirklich ein Achtsamkeitsbuch, Achtsamkeit schwingt hier mit, das Café am Rande der Welt, sondern es geht mehr um, heißt das Wort Selbsterfüllung? Es geht darum,
ja.
Seinen Weg zu finden, zu eruieren, was ist in meinem Leben wichtig. Und das funktioniert dann nicht auf dieser wissenschaftlichen, keine Ahnung, Achtsamkeitsbasis mit Übungen etc., sondern das ist ein Roman. Und der Roman erzählt die Geschichte von einer dritten Person, wie die eben herausfindet, was für sie wichtig ist, die sie mit ihrem Leben konfrontiert und die dann reflektiert, ah ja, bisher habe ich doch das und das gemacht. Dabei ist das, was ihr mich hier erzählt, viel besser für mich. Hört Folge 75, war es 75, ja, dann wisst ihr, warum ich es nicht so gut fand. Und zwar sind die Dialoge ein bisschen lasch und auch die Themen sind nicht so tiefgehend. Und in einem Roman erwarte ich schon ein bisschen Interpretationsspielraum oder dass man sich fallen lassen kann. Bei so einem Sachbuch wie dem Panda, da suche ich ja gezielt nach Antworten, die ich nachschlagen kann. Damit arbeite ich, aber du arbeitest ja nicht mit so einem Roman. Du lässt den wirken, hätte ich jetzt gesagt. Oder wie siehst du das?
Ja, das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Also ich sag generell bei Büchern oder auch beim Schreiben oder beim Lektorieren oder in der Schreibgruppe in Social Media sage ich immer, dass ich finde, dass ein Buch, eine ganz normale Geschichte über Belletristik, immer dann mehr hängen bleibt, wenn die Geschichte die Möglichkeit hat oder die Möglichkeit bietet, Erfahrungen und sich selbst ins Buch rein zu projizieren. Also wenn sich ein Buch oder eine Geschichte, wenn die mir nicht alles vorkaut. Das ist eine andere Herangehensweise an Büchern. Es gibt auch Leute, ganz viele Leute, die eben leicht lesen und die das mögen, die gesagt bekommen mögen, was sie fühlen sollen, die eben nicht dieses selbst reinprojizieren haben wollen. Gute Szenen, schlechte Szenen 2, haben wir über Demon Slayer gesprochen. Das ist zum Beispiel so eine klassische Geschichte, die dir alles sagt, was du zu fühlen hast. Und ich glaube schon, dass das auch wirken kann, wenn man eine Geschichte liest und stellt fest, hey, dieser Typ, die Hauptfigur, der ist ja wie ich und jetzt hat sie was gelernt und das kann ich auch auf mich adaptieren. Das funktioniert halt nur nicht mit jeder Art von LeserIn. Wenn ich jetzt ein Achtsamkeitsbuch kaufe, dann erwarte ich schon auch ein bisschen, dass mich das an die Hand nimmt, dass das auch so ein bisschen so ein Sachbuch ist. Bei einer Geschichte ist es ganz unterschiedlich. Für dich hat die jetzt vielleicht nicht gepasst, das Café am Rande der Welt. Für andere passt es wieder. Das ist auch ganz unterschiedlich. Aber unterm Strich finde ich immer gut, wenn Belletristik und Geschichten einem Raum bietet, sich selbst rein zu projizieren.
Dann haben wir noch eins, das habe ich vorhin schon angesprochen. Da bin ich Freund und Feind ist zu viel gesagt, aber ich bin zwiegespalten. Urban Monk von, wie heißt er, Pedram Shojai? Urban Monk, der buddhistische Wegweiser für einen glücklichen Alltag. Will ich gar nicht zu viel sagen, weil jetzt haben wir schon fast eine Stunde und ich möchte unbedingt auf jeden Fall 10 Minuten hernehmen, um über ein richtig geiles Buch zu sprechen. Deswegen, Urban Monk, steht hier, ist ein praxistaugliches Lebenskonzept, das östliche Weisheitstradition auf den modernen Menschen und seinen Alltag überträgt. Intro ist auch, dass der Autor sagt, er hat halt eben in so einem Mönchskloster gelebt, war Mönch, und so ein Mönchsleben ist halt sehr ruhig, sehr viel Meditation etc. Und das machen viele Bücher, dass sie diese Künste einem näher bringen wollen. Und der sagt von Anfang an, Obacht, weil diese ganze Stille und diese Konzentration, die du in so einem Kloster hast, die hast du im Alltag nicht. Ne? Viele dieser Übungen, die euch Bücher verkaufen, könnt ihr gar nicht in euren Alltag integrieren, weil ihr halt einfach in einer komplett anderen Situation seid.
Ja, 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 komplett
anders. Und so baut er das auf und so erklärt er das. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, ja, du hast es verstanden, voll gut. Und es hat auch gute Tipps und so. Nur ist mir dieses Buch zu aufgedreht, das ist mir zu wild. Der Typ schreibt sehr selbstbewusst und erinnert einen auch immer wieder daran, dass er ja selbst in einem Kloster und sowas war, wo ich mir dann dachte, so, okay, ich habe es verstanden. Und hüpft auch so ein bisschen zwischen den Themen. Und was er macht, ist auch, dass er andere Themen antießt. Und sowas packe ich nicht, auch nicht bei Schreibratgebern, weil ich dann das Gefühl habe, so, du lässt mir keine Wahl. Ich muss jetzt dann bis ganz nach hinten lesen, obwohl ich die Info vielleicht gern jetzt hätte oder diese Info gerade gar nicht brauche. Und tießt halt Kapitel an. Ja, und sowas mag ich nicht. Ich bleibe lieber gern bei dem einen und kann dann auch zufällig ein Kapitel auswählen, was mich gerade interessiert und muss die anderen nicht kennen. Ich finde, das ist viel wichtiger bei einem Achtsamkeitsbuch. Ja. Und durch solche Sachen wie eben, ja, das schauen wir uns später an, bist du quasi gebunden.
Ich verstehe. Und
musst alles lesen, um es zu begreifen. Ich habe mich hier eine Seite markiert, die erklärt auch ganz gut, was ich mit den Sprüngen meinte. Und zwar macht er halt große Überkapitel und dann hat er immer Unterkapitel. Und das sind meist auch nur kleine Absätze zwischen großen Absätzen mit eigenen Überschriften. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel Ping-Pong. Also es fängt an mit Tipps für unsere Gegenwart. Und dann kommt halt so eine halbe Seite mit Tipps für die Gegenwart. Dann kommt, seien Sie der Mensch, über den eine Fernsehsendung berichten würde. Kommt die ganze Seite. Plötzlich, neue Teilüberschrift, Koffein-Detox. Auf derselben Seite, neue Teilüberschrift, aktives Scannen im Geiste. Nächste Seite, was mache ich in diesem Augenblick? Also, ja genau, und dann plötzlich eine Überschrift, entspannen Sie sich und nur ein wirklich ganz kleiner Absatz. Und
okay.
Das ist mir irgendwie too much. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel entspannen Sie sich lesen wollen würde, durch diese Teilüberschrift taucht es nicht im Inhaltsverzeichnis auf. Und es ist mitten im Kapitel. So ein kleiner Einschub, wo ich mich frage, okay, hätte ich das vielleicht nicht irgendwie in einem größeren Ganzen mit einbeziehen können? Hat dann auch wirklich gute Kapitel, wie zum Beispiel Pause machen. Erklärt er, wie wichtig Pausen sind. Pausen sind ein sehr großes Ding im Thema Achtsamkeit. Und dann hat er hier auch zum Beispiel, erklärt er so ein Schema, so ein Zeitschema von uns Menschen, wie wir funktionieren können jetzt, und bricht es auseinander. Es ist gut, aber mir hat einfach diese Struktur nicht gefallen. Es war zu laut, es war zu flott, zu selbstbewusst. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, deswegen habe ich es nicht bis zum Ende gelesen. Aber ich wollte euch trotzdem davon erzählen, weil es halt insgesamt, ich glaube daran, dass es sehr gut ist. Ja, aber es war nicht meins.
Das ist natürlich auch ein Erfolg der Achtsamkeit, dass du nicht übers Buch schimpfst, wie kacke das ist, sondern dass du gesagt hast, okay, es ist halt nicht für mich.
Genau. Das ist auf jeden Fall, das wäre auch was für dich, das ist für euch alle da draußen. Du musst nicht von allen gemocht werden, hoffentlich spreche ich die Namen richtig aus, Ichiro Kishima und Fumitake Koga.
Aha, Japaner.
Ja, vom Mut, sich nicht zu verbiegen. Und jetzt, das ist wieder ein gutes Beispiel, weil jetzt hatten wir einen Roman, wir hatten eine Art Sachbuch des Urban Monk, wir hatten einen Mix aus Erzählung und Sachbuch mit dem Panda. Und das hier, dieses ganze Buch, ist ein Dialog. Das ist wirklich nur Dialog. Junger Mann, Doppelpunkt, sagt in den Absatz, Philosoph oder Professor, Doppelpunkt, gibt die Antwort. Nur okay. Dialog. Und der ist so herrlich gut geschrieben, das merkst du gar nicht irgendwann, dass es ein Dialog ist. Du bist so involviert. Und warum finde ich das so gut? Weil dieser Einstieg so stark ist, so realistisch, wirklich auf uns bezogen. Wenn ich kurz vorlesen darf, ich such's mal kurz raus. Es fängt auf jeden Fall damit an, dass der junge Mann von ihm und dem Philosophen halt, der junge Mann hat von dem Philosophen gehört und seiner Sichtweise, dass jeder sofort entscheiden kann, ab jetzt bin ich glücklich und er möchte ihn konfrontieren. Und dann geht's damit los, dass er sagt, der Kontext ist, dass der junge Mann sagt, man kann nicht auf Knopfdruck glücklich sein, weil, und jetzt greife ich eine Stelle raus, das ist noch nicht alles, der vorher sagte halt was, das ist noch nicht alles. Der Erwachsene wird in allen möglichen komplizierten Beziehungen mit anderen Menschen verwickelt werden. Und all die verschiedenen Verpflichtungen werden auf ihm lasten. So wird das Leben aussehen, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit und in jeder Rolle, die der Erwachsene im öffentlichen Leben einnehmen wird. Er wird sich zwangsläufig der verschiedenen Aspekte des Lebens in der Gesellschaft bewusst werden, die er als Kind nicht verstehen konnte, einschließlich solcher Dinge wie Diskriminierung, Krieg und Ungleichheit. Und er wird sie nicht ignorieren können. Habe ich da vielleicht Unrecht? Und er sagt halt, weil es da diese schlechten Sachen und sowas gibt, wie soll man denn da glücklich sein? Und da dachte ich mir, wir sind doch so zwei Typen, die Welt beobachten und sagen, es passiert so viel Negatives. Wie soll man da halt sowas, wie soll man da abschalten? Ne? Wie soll man sowas ignorieren? Mhm. Und dann sagt der Philosoph, das scheint mir richtig zu sein, reden Sie bitte weiter. Also da geht auch viel auf den jungen Mann ein. Nun, wenn wir noch in einer Zeit leben würden, in der die Religion alles beherrschte, wäre das Streben nach Erlösung eine Option, denn die göttlichen Lehren bedeuteten damals alles für uns. Alles, was wir tun mussten, war sie zu befolgen und folglich gab es wenig, worüber wir nachdenken mussten. Aber die Religion hat ihre Macht verloren und es gibt keinen wirklichen Glauben mehr an Gott. Wenn man sich auf nichts verlassen kann, sind alle Menschen voller Angst und Unsicherheit. Jeder lebt nur für sich selbst. So sieht die heutige gesellschaftliche Situation aus. Deshalb sagen Sie mir bitte, können Sie in Anbetracht dieser Gegebenheiten und im Lichte dessen, was ich gerade gesagt habe, immer noch behaupten, die Welt sei einfach? Weil der Mann eben sagt, die Welt sei einfach. Und er, es ändert nichts an meiner Meinung, die Welt ist einfach und das Leben ist es auch. Ja. Okay. Und ich finde halt diesen jungen Mann, was er da sagt, das ist sehr nachvollziehbar, ne? Wenn du die Nachrichten guckst, in der Welt passiert so viel Scheiße, wie kann also er behaupten, dass die Welt einfach ist? Und dann sagt er, wie kann das sein? Jeder kann sehen, dass sie eine chaotische Masse von verwirrenden Widersprüchen ist. Und ja, das liegt nicht daran, dass die Welt kompliziert wäre, es liegt daran, dass sie die Welt kompliziert machen. Und dann dachte ich mir, ich bin dabei, ne? Wie diskutiert ihr das jetzt aus? Und das diskutieren die aus, fangen immer wieder neue Themen an. Und das ist halt, fand ich herrlich erfrischend, das ist richtig intelligent. Die Beispiele, die er da anbringt, wie der Philosoph dem jungen Mann oft on point erklärt, dass es nicht die Themen sind, die jetzt gerade irgendwie negativ sind oder die Stress machen, sondern dass es an ihm liegt, dass er Dinge in Sachen rein interpretiert, zum Beispiel durch Vergleiche mit sich selbst etc. Da gab es eine Passage, die war richtig geil, der erklärt ja, dass sich mit anderen vergleichen, hatten wir am Anfang der Folge mit der Kleidung, theoretisch, wenn es keine Menschen gäbe, dann gibt es diese Vergleichssituation nicht und du würdest anziehen, was du willst, ohne drüber nachzudenken und sowas. Und die machen halt so Gedankenexperimente, die richtig Spaß machen und finde ich herrlich. Finde ich gut. Es geht dann auch eben kurz darum, dass man nicht unbedingt in gut und schlecht unterteilen muss, sondern viele unterteilen einfach hin, ist von Vorteil für mich oder ist nicht von Vorteil für mich. Und deswegen ist zum Beispiel dieses Buch, Urban Monk, nicht schlecht, sondern es ist halt nicht von Vorteil für mich.
Ja, ich verstehe, ja.
Und das ist dann schon irgendwo positiver. Und dann erklärt der Philosoph, dass Straftäter oder sowas zum Vorteil für sich reagieren, auch wenn jetzt theoretisch im moralischen Kontext jetzt der Gesellschaft nicht positiv ist. Aber er sagt auch, kein Mensch reagiert böse aus Bösem heraus, sondern halt immer aus irgendeinem Kontext, der vielleicht in dem Moment für ihn zum Vorteil ist, was ja das Verbrechen in dem Moment nicht gerechtfertigt. Ne?
Ja gut, außer er vor sich selbst halt.
Ja, genau. Mit sowas spielen die und sowas kallen die aus. Und ich habe mich hier mal einen Markierer gemacht, ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, weil da auch wieder eine coole Stelle war. Genau, da geht es dann auch darum, dass der Lebensstil die Persönlichkeit ausmacht. Also sie haben früher gesagt, dass die Anlagen, sie haben früher gesagt, dass die Anlagen oder die Persönlichkeit jedes Menschen unveränderlich seien. In der adlerischen Psychologie beschreiben wir Persönlichkeit und Anlagen mit dem Wort Lebensstil. Junger Mann, Lebensstil? Philosoph, ja, der Lebensstil bedeutet die Ausrichtung des Denken und Handelns im Leben. Junger Mann, die Ausrichtung des Denken und Handelns? Philosoph, wie jemand die Welt sieht, wie er sich selbst sieht, denken Sie den Lebensstil als ein Konzept, das diese Wege, Bedeutung zu finden, miteinander vereint. In einem engen Sinn könnte der Lebensstil als die Persönlichkeit definiert werden und weitergefasst ist es ein Wort, das die Weltsicht dieser Person und ihre Perspektive auf das Leben beinhaltet. Und sowas, und dann karten die aus, was der Lebensstil ist. Ein altes Konzept ist ja zu sagen, ich bin so, wie ich bin. Nee, ich wurde zu dem, was ich jetzt bin. Das ist sehr viel Freud, das ist Ursache und Wirkung. Und das wurde uns quasi über die Jahre so beigebracht, keine Ahnung, so entwickelt sich Bösinnigkeit. Und der Professor geht aber diesen adlerschen Weg und er sagt, nein, alles ist zielbedingt. Man kann das Vergangene hinter sich lassen und man kann Entscheidungen treffen, okay, weiß ich nicht, ich komme aus einem schlechten Haushalt etc., aber ich treffe jetzt trotzdem die Entscheidung, dass ich diese Negativität einfach weglasse. Plump gesagt, das geht natürlich noch viel tiefer, aber das habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Aber mit sowas spielt dieses Buch und dieser Dialog, was die reden, das ist halt genial, weil es gleichzeitig so klug ist. Also man muss schon mitdenken, man muss dem Gespräch folgen können. Unfassbar schlau, dieser junge Mann, der haut halt so Sachen rein, die wir eben auch ankreiden würden, und der Philosoph argumentiert dagegen aus einer anderen Perspektive, nicht diese Ursachen- und Wirkungsperspektive, sondern aufgrund dieser Philosophie von Adler, dass man einfach eine Entscheidung trifft und dass alles, was wir tun, irgendwie zielbedingt ist. Das hatte ich vorhin auch mit den Emotionen. Da beschreibt der junge Mann eine Szene, da sagt er, ja, wie Emotionen, in Anführungsstrichen, gibt's nicht oder können mich überkommen. Er war im Restaurant, er hat einen Kaffee getrunken und dann kam der Kellner und dann hat er was über seine neue Jacke geschüttet und dann ist er explodiert und hat den Kellner halt zur Sau gemacht, weil er seine neue schöne Jacke dreckig gemacht hat, was man irgendwie nachvollziehen könnte. Also ich persönlich würde sagen, dass ich da nicht gleich aus der Haut fahre, aber ich bin mir sicher, das ist halt ein überspitztes Beispiel für das Buch, weil das ja doch ein Moment ist, wo man sich aufregen könnte. Und dann erklärt er ihm halt so, er hat sich nicht aufgeregt, weil das passiert ist, sondern weil er sich aufregen wollte, mit dem Ziel eben, dem Kellner eins auszuwischen, Aufmerksamkeit zu erregen, ihn quasi auf einen Fehler hinzuweisen. Und dann sagt der eine so, das kann er doch nicht einfach so behaupten, weil die Emotion war ja da und er hat sie nicht bewusst hervorgeholt. Und dann sagt er, doch, hat er. Und dann hat er eine Situation, der Philosoph genannt, stellen Sie sich eine Mutter vor, die zwei Kinder hat und die gerade schimpft, aus irgendwelchen Gründen, und gerade sauer ist. Und dann klingelt das Telefon und dann ist der Schulleiter am Telefon und dann wird sie ja mit dem Schulleiter auf Knopfdruck anders sprechen als sie mit den Kindern. Und dann legt sie auf und schimpft weiter mit den Kindern. Das heißt, diese Wut kann, wenn wir sie brauchen, hervorgeholt werden, um eben ein Ziel zu erreichen. Und wenn man halt das gewohnt ist, in manchen Situationen irgendwie gleich zu schimpfen oder so, dann ist das automatisiert und wir nehmen es so bewusst gar nicht wahr. Aber theoretisch, zumindest laut ihm, benutzen wir Emotionen als Werkzeug, um halt eben ein Ziel zu erreichen. Und wie die das halt besprechen, ist richtig gut. Er sagt halt auch so, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil der halt auch sagt, Trauma kann man einfach ablegen. Er sagt, Cut, Vergangenheit, egal was passiert ist, viele Leute, die sich zu Hause einsperren oder sowas, nicht rausgehen wollen, weil irgendwas Schlimmes in der Vergangenheit passiert ist. Die gehen nicht raus, weil dieses Nicht-Rausgehen ihnen hilft. Das ist sozusagen Mittel zum Zweck. Ihr Ziel ist es, nicht rauszugehen. Und Mittel zum Zweck ist dann, ich bleibe drin und fokussiere mich quasi auf das, dass es mir schlecht geht.
Mhm, ja.
Sie können aber auch die Entscheidung treffen, so nehme ich jetzt nicht mehr, sagt er. Was sehr hart klingt, aber so wie er es erklärt, auch irgendwo Sinn macht. Ne? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich kein so ein schlimmes Trauma habe, dass ich wirklich irgendwie mich verstecken möchte oder sowas. Aber halt irgendwo erscheint es zumindest logisch.
Ja, schon irgendwo, aber das ist natürlich auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, was wie der Philosoph das erklärt, aber das ist natürlich so ein bisschen so von wegen, naja, wenn du Depressionen hast, dann hör halt einfach auf, Depressionen zu haben und sei glücklich. Das ist natürlich nichts, was du einfach umstellen kannst, weil gerade vielleicht auch, wenn du ein Trauma hast und Leute zu Hause hocken und sich nur quasi dieses Trauma zu ihrer Persönlichkeit machen, deswegen werden die ja nicht einfach sagen, ja, mein Gott, bin ich doof gewesen, ich höre jetzt damit auf. Man muss denen ja helfen.
Genau, und das finde ich nämlich so gut, weil genau so, wie du das jetzt sagst es auch der junge Mann. Ne? Das ist halt so nah an der Realität und deswegen Scheiße. Ist das so geil. Der sagt es genau so, ja, sie können den Leuten doch nicht einfach ihre Traumata absprechen. Ne?
Ja.
Die fühlen es ja und die Sachen sind passiert und so. Und dann gehen die halt immer tiefer, dann geht er da immer mehr drauf ein und dann ist es ja nicht gleich so, nein, Trauma gibt's nicht, weil zielbedingt, sondern nach und nach entwickelt sich das. Und deswegen ist es so gut, ne? dass es nichts Absolutes ist, sondern halt sich halt immer so entwickelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn jemand sowas hat und es dann so liest, vielleicht bewirkt es ja was. Ne? Vielleicht denkt man sich so, ja okay, tatsächlich, vielleicht muss ich den Mut fassen und sagen, okay, ich schließe jetzt damit ab, weiß ich nicht. Und es hilft dann. Auch wenn es in dem ersten Moment so voll von dem Kopf geschlagen wird, so, nee, Traumata, mach halt nicht.
Ja. Hört auf damit.
Ja, genau. Und weil ich immer sage, dieser Titel, du musst nicht von allen gemocht werden, vielleicht so ein bisschen irreführend ist, weil es nicht darum geht, kapsel dich ab und mach dein Ding, sondern quasi fokussiere dich nicht auf andere, sondern triff eigene Entscheidung, schau, was dir passt, und binde das irgendwie in dein Leben ein, nicht nach den Vorstellungen anderer. Das war jetzt richtig viel Gelaber von mir. Ich weiß nicht, wie ich euch rüberkam. Ich kam mir sehr selbst gechillt vor.
Ja. Naja, schon irgendwie so ein bisschen mentormäßig, fand ich.
Das war jetzt auch nicht so die Tiefe, die man, weiß ich nicht, vielleicht erwarten könnte. Aber es war auch nicht mein Ziel, euch jetzt irgendwie Achtsamkeit beizubringen, sondern das machen diese Bücher und die Experten. Und deswegen haben wir jetzt ganz zum Schluss für euch eine Übung. Deswegen haben wir ganz zum Schluss jetzt für euch noch eine Achtsamkeitsübung vom Ronald, vom Panda. Denn es ist wichtig zu wissen, viele dieser Bücher haben eben Übungen. Vieles passiert durch den Atem. Atem ist unheimlich wichtig, das wird euch jeder Sportler sagen, jeder Yoga-Lehrer, dass Atem einem hilft, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und man muss diese Bücher lesen, man muss diese Übungen machen und man muss es ausprobieren und man darf nicht erwarten, dass wenn man ein Buch gelesen hat und während des Lesens einmal irgendwie kurz mal länger ausgeatmet hat, dass man sofort die Achtsamkeit in Person ist, sondern das ist ein Prozess. Ich habe am Anfang des Jahres die 1%-Methode gelesen und dann die anderen Stück für Stück und man muss das halt wirklich in seinen Alltag integrieren und wollen, weil es wird kein anderer für dich machen. Die Leute fangen nicht plötzlich an, sich für dich zu verändern oder sowas. Ah, richtig geiles Beispiel ist auch, es gibt dieses Buch Achtsam Morden. Das ist so ein, ich glaube, ein Thriller, so ein bisschen auch humoristisch angehaucht. Der hat einen großen Hype und da kommt jetzt auf Netflix so eine deutsche Serie dazu. Und im Trailer sagt der Protagonist, weil er Achtsamkeit lernen soll, ich glaube, das sagt ihm Psychologe, und er sagt, ja, und wenn ich das lese, dann sind die Leute um mich herum keine Arschlöcher mehr. Und das ist halt so dieser Standardansatz, so, ja, wie soll ich mich nicht aufregen, wenn doch alle solche Deppen sind? Und man muss halt wissen, dass das nicht passieren wird, sondern wenn man Achtsamkeit lernt, dann lernt man, wie man damit umgeht. Ja, und das ist ein Prozess, der auch gern ein bisschen länger dauert. Wie gesagt, es geht nicht darum, nur die Bücher zu lesen, sondern wir müssen sie auch leben.
Die folgende Achtsamkeitsübung ist sehr einfach. Sie hilft dir, im wahrsten Sinne des Wortes wieder ein bisschen runterzukommen und dich selbst besser zu spüren. Such dir einfach einen bequemen Platz, setz dich hin oder leg dich hin, ganz wie du willst. Und dann lege die Hände sanft auf den Bauch, so ungefähr in Höhe des Bauchnabels. Wenn du willst, kannst du die Augen zumachen, um dich besser zu fokussieren. Atme jetzt langsam und tief durch die Nase ein und spüre, wie sich dein Bauch dabei sanft hebt. Dann atmest du ganz langsam aus und spürst, wie sich dein Bauch wieder senkt. Achte einfach immer nur auf die Auf- und Abbewegung deines Bauches und auf die Berührung deiner Hände. Und vielleicht spürst du ja auch die Wärme, die da entsteht. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen, du musst nichts verändern. Und sobald Gedanken auftauchen, und das wird bestimmt nicht lang dauern, lenkst du deine Achtsamkeit gleich wieder auf die Atembewegung im Bauch. Mach diese Übung so lang, wie es gerade für dich passt. Und dann beobachte mal, was sich dadurch verändert.
Es wäre seltsam, wenn ich mich jetzt hier einfach hinlegen würde, aber das will ich nachher probieren.
Mach das mal. Das ist so ein Ding, das kostet Überwindung, so eine Atemübung zu machen. Das ist ja mal gar nichts Rock'n'Roll. Ne? Das ist ja so, ich ziehe gleich meine Haremshose an und rasiere mir nicht mehr die Achseln. Ne? Aber soll jeder mal machen? Ich glaube, in dem Panda-Buch war auch mal eine Übung, such dir ein Objekt aus und schau es dir einfach mal an und beschreibe es, ohne es zu interpretieren nach dem Motto, so dieser Stuhl ist schön, sondern einfach nur dieser Stuhl ist braun. Dieser Stuhl hat 4 Füße und sowas. Habe ich dann auch mal gemacht und das ist dann schon immer ganz cool, weil du fängst so, dein Gehirn fängt sofort an zu arbeiten, wie er es auch eben gesagt hat. Dir kommen sofort Gedanken. Und so kann man sich mal bremsen und was ich auch eine gute Übung fand, und das ist immer das Schwierige, ich weiß nicht, aus welchem Buch ich die habe, weil sich vieles auch immer wiederholt, aber ich glaube, es war auch beim Panda-Buch, wenn du merkst, dass du wieder voll gestresst bist und oftmals merken wir das nicht immer sofort, weil wir gerade so auf vollem Tun sind und dann spüren wir diese Anspannung, was cool ist, um Anspannung zu realisieren, weil erst dann kannst du gegen sie vorgehen, ist, wenn du merkst, so, irgendwie bin ich gerade voll genervt, spann mal alle Muskeln im Körper an, ne? Richtig krass. Und lass los. Und dann merkst du richtig durch das Loslassen, diese Anspannung, die du gerade erzeugt hast, wie angespannt du gerade warst.
Ne? Ja.
Und dann, okay. Das ist ein schöneres Gefühl, ne? So, ich muss mich jetzt beruhigen. das war nicht ganz gut. Das kannst du auf Arbeit machen, das kannst du immer machen, das ist eine gute Übung. Ne? Einfach alles anspannen. Und loslassen und du sagst sofort so zusammen so, ja. Und dann ist theoretisch der Arbeitsstress noch nicht weg, aber du kommst zumindest runter. Das Ungesunde ist zumindest schon mal erkannt.
Ja, das ist gut.
Ja. Dann sagen wir vielen Dank an die Töne der Autoren. Ich finde es auch, allein denen zuzuhören, war schon ziemlich runterkommen, weil die Stimmen so angenehm sind. Ich hoffe, das war auch für euch da draußen eine ziemlich entspannte Folge. Maxi, ich hoffe, ich konnte dir ein paar coole Bücher zeigen, ein bisschen Achtsamkeit näher bringen. Ich hoffe, euch auch. Und wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge kommt am 27. November.
Boah. Die wird weniger achtsam. Da haben wir dann wieder ein Interview. Wobei, der Dude, der kommt, der war schon mal da und der ist auch ziemlich gechillt und der hat
es in seinen jungen, ja.
Der hat in seinen jungen Jahren schon ziemlich drauf. Das war der Teaser. Ansonsten haben wir uns in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Likes, alles da lassen. Her damit. Abo, Spotify. ich glaube, bei Spotify haben wir 40 mittlerweile. Lasst uns dieses Jahr die 50 schaffen. Das wäre geil.
Bei Apple Podcasts übrigens auch, dann wir 9. Da dürft ihr gerne auch natürlich bewerten.
Schaffen wir die 10? Wird die wieder 10 sein? Wäre geil.
Nicht stapeln.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns. Ciao.
Das war gestern erst. Wir waren zu Hause und haben noch so ein bisschen gechillt, bevor wir zu einem Geburtstag sind, zu dem wir eingeladen waren. Und meine Freundin musste erst noch eine Karte zeichnen, auf Wunsch. Und dann geht sie an ihren Schreibtisch, an ihren großen, den sie hat, wo sie immer zeichnet. Und dann ruft sie mich durch die ganze Wohnung und sagt, Schatz, hier riecht's nach Kacke. Hier riecht's furchtbar nach Kacke. Und ich natürlich schon mit so einem Grinsen. Geh.
Weil du wusstest, du hast in die Ecke geschissen.
Nein, nein. Ich komme so zu ihr, stelle mich so mit an den Tisch und so wirklich, hier riecht's halt voll nach Scheiße, ne? Wirklich. Und so, hä? Und dann waren da so ein paar Blöcke etc. und dann nimmt sie den einen Block weg und dann liegen da so zwei so Schokokugeln dran gerochen. Und dann gerufen, Marquis, ne? Hat die Katze, obwohl man noch irgendwie was am Arsch gehabt, weil das Fell so lang ist, ist über den Schreibtisch gelaufen und hat es halt da abgelegt, auf dem Schreibtisch von ihr. Und das war, wir haben beide losgebrüllt vor Lachen, als wir halt realisiert haben, was es ist. Das war im ersten Moment sehr witzig für mich, war es dann später immer noch witzig. Nachdem wir den Tisch sauber gemacht haben, fand sie es nicht mehr so witzig, weil dieser Geruch, er war im Holz. Und sie hat halt die ganze Zeit geschimpft, hier stinkt es. Und dann habe ich so gelacht und dann habe ich vom Dominic Yale Crossing Borders Band 2 geholt. Und dann gibt es die Szene, wo die Katzen am Ende vermeintlich mit einem Ball spielen. Und dann ruft er auch, es war die ganze Zeit kacke und das habe ich ihr dann gezeigt. Und dann müssen wir beide ein bisschen schmunzeln.
Ah, ja. Herrlich. Hat er einfach den Dominic Yale gemacht.